Ja, liebe Geschwister, mir ist es heute wichtig, dass wir vielleicht einmal den Anfang von Psalm 119 miteinander betrachten. Ich denke, dass wir da auch wirklich einen Segen empfangen können, wenn wir diesen außergewöhnlichen Psalm einmal näher betrachten. Und vielleicht schenkt es der Herr, dass wir das auch noch in weiteren Abschnitten tun können, andermal. Ja, diesen Psalm, der die Herrlichkeiten von Gottes Wort uns vor Augen stellt, der uns zeigt, wie die Beziehung von uns Gläubigen, auch von uns Kindern Gottes zu dem Wort Gottes sein soll. Und ich denke, wir dürfen uns dadurch ermutigen lassen, wirklich uns auch intensiver mit dem Wort zu beschäftigen, aber auch dieses Wort wirklich von Herzen auszuleben. Ich lese mal die ersten 8 Verse. Das ist ja ein Psalm, der immer in so Achtergruppen gruppiert ist und wo eigentlich dann auch jede Verszeile mit demselben hebräischen Buchstaben anfängt. Diese ganzen Dinge wollen wir jetzt nicht so betrachten, aber ich lese mal ab Vers 1. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. O, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Deine Anweisungen will ich halten, verlass mich niemals. Ja, also der Psalm fängt an mit einer Glückseligpreisung. Das Wohl denen, das kann man vielleicht auch besser übersetzen. Glückselig die, die im Weg untadelig sind. Eigentlich heißt es Glückseligkeiten oder höchste Glückseligkeit ist denen gegeben, die im Weg untadelig sind. Und der Begriff Weg ist im Grund eines dieser Worte, die im Psalm 119 für das Wort Gottes gebraucht werden. Ja? Das Wort Gottes ist ein Wegweiser. Es zeigt uns diesen Weg des Herrn. Und neutestamentlich wissen wir um dieses berühmte Wort unseres Herrn Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Also dieser Weg ist eigentlich eine Person. Das Wort Gottes, das in so vielfältiger Weise uns in diesem Psalm vor Augen gestellt wird, ist auch eine Person. Wir wissen, dass der Herr Jesus diesen wunderbaren Namen hat, das Wort Gottes. So wird er uns auch in der Offenbarung gezeigt. Ja? Also wenn wir die Beziehung zu dem Herrn Jesus betrachten, dann betrachten wir die Beziehung zu seinem Wort. Und wenn wir die Beziehung zu dem Wort des Herrn betrachten, dann geht es um die persönliche Beziehung, die wir zu unserem Herrn Jesus haben. Das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Und das macht auch diesen Psalm so schön, dass wir wirklich hier sehen, dass der Umgang mit dem Herrn und der Umgang mit dem Wort Gottes uns ungezählte Segnungen schenkt. Segnungen, die auch nur zum Teil in diesem Psalm überhaupt dargelegt werden können. Also es gibt vielfältige und wunderbare Glückseligkeiten für die, die den Weg des Herrn untadelig bewahren. Untadelig oder makellos, das wird auch von den Opfern gesagt, die gegeben werden für den Herrn. Das bedeutet natürlich für uns Menschen niemals sündlos vollkommen. Sondern es bedeutet, ja, dass ein Mensch Gottes im Licht Gottes wandelt, wie es 1. Johannes 1 neutestamentlich sagt. Und wir wollen das ja alles aus der neutestamentlichen Sicht von uns Kindern Gottes betrachten, die wir durch die Gnade gerettet sind. Viele vermuten, dass David der Dichter dieses Psalms war, das Werkzeug, das diesen Psalm verfasst hat. Man weiß es nicht so genau. Aber auf jeden Fall, David war auch nicht vollkommen untadelig im absoluten Sinn. Das wissen wir, das ist deutlich in Gottes Wort niedergeschrieben. Aber David war jemand, der, wenn er gesündigt hat, Buße getan hat. und seine Sünde bekannt hat. Psalm 51 lesen wir das, wie es alttestamentlich ist, und wir sehen eben auch diesen Wandel im Licht in 1. Johannes 1, wo es heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist der Wandel im Licht. Nicht, dass ich absolut perfekt bin, das kann kein Mensch sein, sondern dass ich geistlich gesehen im Licht wandle und diese Gnade, diese Vergebung, die Gott anbietet, immer dann in Anspruch nehme, wenn ich gefallen bin, wenn ich gestrauchelt bin. Aber in dem Sinn können wir sehr wohl davon reden, dass es solche gibt, die im Weg des Herrn Jesus, im Weg der Nachfolge, untadelig leben. Die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Nun, hier steht Torah, und das ist eigentlich ein wunderbares Wort, das wir gar nicht so ganz einfach mit einem Wort übersetzen können. Am liebsten hätte ich hier Weisung stehen statt Gesetz. Das Wort kommt von dem hebräischen Wort für Lehren, unterweisen. Und ich denke, die einfachste Grundbedeutung ist Weisung. Und dann heißt es natürlich auch Anweisung. Ja, wie auch die Lehre Gottes ja nie nur eine Theorie ist, sondern immer eine Handlungsanleitung. Und in dem Sinn ist hier von der Weisung des Herrn die Rede, und das betrifft eigentlich das ganze Wort Gottes. Also nicht nur die fünf Bücher Mose, die Tora im engeren Sinn ist hier gemeint, sondern hier ist das ganze Wort Gottes gemeint. All das, was der Herr gegeben hat zu unserer Unterweisung und Anweisung. Und nach dieser göttlichen Weisung sollen wir wandeln. Das heißt, wir sollen unser Alltagsleben täglich neu nach diesem Wort ausrichten. Wandel bedeutet Lebenswandel, Alltagsleben, praktisches Alltagsleben. Und das ist dieser Punkt, der hier so deutlich wird, dass wir dort Gesegnete sind, wo wir das Wort Gottes nicht nur lehren, nicht nur verkündigen, nicht nur in unserer Theorie, in unserem Kopf gespeichert haben, sondern wo wir es auch tun. Das ist diese fundamentale Wahrheit, die jedes Kind, christliche Kind in der Kinderstunde schon lernt, ja, von diesen zwei Häusern, ja. Und manche Brüder sind vielleicht schon ziemlich alt und haben die Wahrheit immer noch nicht so wirklich verinnerlicht und verstanden, dass nämlich es nicht nur darum geht, das Wort Gottes zu hören und zu wissen, sondern dass der sein Haus auf den Felsengrund gebaut hat, der das Wort Gottes auch tut, der es in die Praxis umsetzt. Und darauf kommt es eben auch hier an, dass wir wandeln nach der Weisung des Herrn, dass wir das ausleben, wovon wir überzeugt sind. Und was ist diese Weisung? Was ist das Wort Gottes, das uns mit den verschiedensten Begriffen in diesem Psalm dargestellt wird? Und das ist, denke ich, wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist die Botschaft des lebendigen, ewigen, allerhöchsten Gottes, der in Liebe und Gnade den Menschen seinen Weg, sein Wesen, den Weg zur Rettung, den Weg des Dienstes beschreiben und zeigen und offenbaren wollte. Und dafür hat er sich geoffenbart durch menschliche Werkzeuge, von Mose angefangen über die ganzen Propheten. David war auch einer davon, ein menschliches Werkzeug, durch das der lebendige Gott göttliche, heilige, herrliche, kraftvolle Worte geoffenbart hat. Und durch diese Worte kann der Mensch leben. Ja? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist Kraft und Leben. Das ist nicht bloße Theorie. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes kann unser Leben verändern. Es kann uns in ein Leben führen, das gesegnet ist, wo die Segnungen und Herrlichkeiten der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus uns zuteil werden, wenn wir über dieses Wort nachsinnen und wenn wir es gehorsam ausleben. Ja? Und der Segen ist gebunden an den Gehorsam. Das ist eine der Grundbotschaften dieses Psalms, aber auch aller Psalmen, auch der Sprüche, auch des Wortes Gottes insgesamt. Ja? Dass der Glaube, der wirklich erkennt, dass das Wort des lebendigen Gottes ist, der führt auch zum Gehorsam. Ja? Es gibt keinen Glauben ohne Gehorsam und es gibt auch keinen Glauben ohne Ausleben des Wortes. In diesem Ausleben sind wir immer unvollkommen. Und auch das wird in diesem Psalm immer wieder deutlich. Dieser Psalm ist zu einem ganz großen Teil Gebet. Es ist ein Gespräch des Glaubenden mit dem Herrn, der sein Wort gegeben hat. Und in diesem Gespräch wird ganz deutlich angeführt, wir sind angesichts der Vollkommenheiten des Wortes Gottes schwache, strauchelnde, hilfsbedürftige, solche, die es nötig haben, dass der Herr uns sein Wort lehrt und uns auch die Kraft gibt, sein Wort umzusetzen. Ja? Wenn hier die Rede ist von Gehorsam, wenn hier die Rede ist von den Glückseligkeiten dessen, der in dem Wort Gottes lebt, dann geht es überhaupt nicht darum, als würde man das aus eigener Kraft machen müssen oder machen können. Das geht nicht. Das Wort Gottes ist eine göttliche, geistliche Botschaft und der Mensch ist von Natur aus grundlegend unfähig, dieses Wort auszuleben. Ja, das können wir nur durch die Gnade, nur durch die Kraft, die uns aus der Lebensverbindung mit dem erhöhten und verherrlichten Herrn Jesus Christus zuströmt. Das ist es, was uns das Wort Gottes lebendig und kräftig macht, die Verbindung mit dem Herrn Jesus, die Wirkung des Geistes Gottes. Und das ist es auch, was uns die Kraft gibt, gehorsam Schritte zu tun, dieses Wort anzunehmen. Aber zuallererst mal muss ich sagen, das ist kein menschliches Wort, das ist etwas, was von dem Himmel herkommt, von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, eine Offenbarung, die uns Gott zeigt, die uns selber zeigt im Licht Gottes, dass wir verlorene Sünder sind, ohne irgendeine Chance vor Gott, abgesehen von der Gnade, die wir in Christus Jesus haben. Und es zeigt uns den Willen Gottes. Und der Wille Gottes wird uns aus einem einzigen Grund geoffenbart, dass wir ihn tun. Ist doch ganz klar. Ja? Gott ist der Schöpfer aller Geschöpfe und alle Geschöpfe, abgesehen vom Menschen und bestimmten rebellischen Engeln, gehorchen Gott. Ja, in dem Psalmen lesen wir das, die Winde gehorchen Gott, die Berge gehorchen Gott, die Meereswogen gehorchen Gott, die Vögel gehorchen Gott. Aber das höchste Geschöpf, das der Mensch auf die Erde gesetzt hat, gehorcht Gott nicht. Und das ist ein Drama, das ist eine Katastrophe, dass der Mensch von Wesen her als gefallener Sünder ungehorsam ist, sich weigert, diesem höchsten Wesen zu gehorchen, dass das Universum regiert. Ja? Und deswegen, dieser Ungehorsam, geboren aus Unglaube, ist der Grund für die Sünde und die Todverhaftetheit des Menschen. Weil Adam ungehorsam war, weil er das Wort Gottes, dieses eine Gebot, das er hatte, gebrochen hat, deswegen ist die Menschheit in Sünde und Rebellion gefallen und im Todeszustand. Und der einzige Weg, der letztlich da herausführt, ist die Bereitschaft, sich diesem Gott und Schöpfer wieder zu unterwerfen, ihm zu gehorchen und sein Wort anzunehmen. Und dazu gibt uns Gott Gnade. Er vergibt uns unsere Schuld in dem Herrn Jesus durch den Glauben. Und auch David war einer, der durch den Glauben gerecht war, obwohl der Herr Jesus noch nicht am Kreuz gestorben war, ist die Gerechtigkeit Davids eine Gerechtigkeit aus Glauben durch das Opfer des Herrn Jesus, das schon im Vorhinein von Gott eben bedacht wurde, als er die alttestamentlichen Gläubigen mit seiner Gnade und Vergebung beschenkt hat. Also das ist die Grundlage, dass wir sehen, Gott gibt uns seine Weisung, weil er uns den Weg zurückzeigen will in die Gemeinschaft mit ihm und weil er uns den Weg zeigen will, wirklich ihm zu dienen. Und Segen, Freude und Frieden empfangen wir, wenn wir das Wort Gottes verinnerlichen, wenn wir uns von diesem Wort ernähren. Und das ist eben der Punkt, dass das Wort Gottes die einzige Speise ist, die den inneren Menschen wirklich nährt. Leider beachten wir das oft nicht so. Wir ernähren uns oft von Dingen oder versuchen unseren Geist mit Dingen zu ernähren, die bloße Menschenworte sind, bloße menschliche Erfindungen, Fantasien, Träume, Romane, irgendwelche Sachen. Aber nicht, dass wir wirklich das Wort Gottes in der nötigen Tiefe und auch mit der nötigen Zeit studieren, erfassen und darüber nachsinnen. Und das ist eigentlich der Psalm 119, ist eine ganz große Ermutigung. Vertiefe dich in das Wort. Du findest dort Schätze. Du findest dort Segnungen. die du nirgends anders findest. Ja, und das ist, denke ich, auch, was uns wirklich in unserem persönlichen Glaubensleben ermutigen kann. Im Vers 2 heißt es, glückselig die oder wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Ja, also bewahren heißt auch wieder gehorsam umsetzen, ausleben. Das, was Gott bezeugt hat, das ist von ewigem Gewicht. Das, was Gott bezeugt hat, seine Offenbarungen, seine Gebote auch, das sind Dinge, nach denen wird uns der Herr mal fragen, wenn wir in der Ewigkeit vor ihm stehen. Ja? Das ist etwas, wo er erwartet, dass wir das ernst nehmen, weil es das Zeugnis des lebendigen, heiligen Gottes ist. Und dass wir in Ehrfurcht auch auf diese Zeugnisse antworten. Wer sie missachtet, der tut sich selbst Schlimmes an. Das ist etwas, was eigentlich gar nicht geht, dass wir die Zeugnisse des Schöpfers des Universums missachten. Ja? Aber die sind gesegnet, die seine Zeugnisse bewahren, die sie in ihrem Herzen bewachen und die dann auch von ganzem Herzen den Herrn suchen. Denn wenn wir diese Zeugnisse verstanden haben, dann verstehen wir auch, wir brauchen den Herrn, um sie ausleben zu können. Wir brauchen den Herrn, um sie auch verstehen zu können. Wir werden finden im Psalm 119, immer wieder bittet der Psalmist darum, dass doch Gott ihm sein Wort aufschließen und offenbaren möchte. Ja? Es ist ja ein geistliches Wort und wir sind leider noch viel von unserem Fleisch beeinflusst. Und deswegen ist dieses Wort uns oft so dunkel. Manchmal sagt man, ach, ich kann viele Sachen in der Bibel gar nicht verstehen, das ist so schwierig und manches finde ich eigentlich schrecklich, wenn ich ehrlich bin, was ich da lese, ja. Und da brauchen wir das Gebet, Herr, schließe mir dein Wort auf, lehre mich deine Gedanken und gib mir die Kraft, dein Wort auch wirklich zu tun. Und dieses von ganzem Herzen suchen, das entsteht dann, wenn wir wirklich auf der einen Seite das Wort Gottes in seinem Anspruch verstanden haben, auf der anderen Seite aber auch sehen, bei dem Herrn Jesus ist alle Gnade und alle Kraft, dass wir das Wort Gottes auch tun können, dass wir es umsetzen können. Dazu darf ich ihn suchen, dass er mir diese Gnade gibt. Ja, die auch kein Unrecht tun. Ja, das ist die große Not des Sündenfalls. Der Satan ist der Gesetzlose. Er lehnt sich gegen alle Ordnungen und Normen und Gebote Gottes auf. Und ich kann nur sagen, wir haben in dieser letzten Zeit, besonders seit der 68er-Revolte, einen Geist der Gesetzlosigkeit in unserer Gesellschaft, der leider auch auf die Christen massiv abgefärbt hat. Ja? Ich weiß, dass früher, als ich ein antiautoritärer Rebell war, ein Marxist, ja, da war schon allein das Wort Gehorsam hat in mir Widerwillen ausgelöst, ja. Das war für mich ein ekelhaftes Wort. Ja, da wurde Duckmäuser damit assoziiert, ja, so eine servile Sklavengestalt, der keinen eigenen Willen hat und keine Würde, ja, so was Knechtisches, widerlich, schrecklich. Ich bin doch mein eigener Herr. Niemand hat mir was vorzuschreiben. Gott schon gar nicht. Das ist das, die Haltung des modernen Menschen. Ja. Rebellion, Gesetzlosigkeit. Das heißt, ich lehne mich auf gegen jede Vorschrift, die mir gemacht wird. Ich lasse mir doch keine Vorschriften machen. Kennt ihr das? Ist es in unserem Herzen drin oder nicht? Ich fürchte, das ist schon drin. Ja? Und das ist eine Wurzel des Sündenfalls und der Sündenverderbnis, dass der Mensch sich auflehnt gegen die Gebote Gottes, dass er Unrecht tun will. Diese Ordnungen Gottes einfach ganz eiskalt bricht, wenn es ihm gefällt. Und das ist der Punkt, das sollte sich ändern bei einem Gläubigen, bei einem Kind Gottes. Ja? Ein Kind Gottes sollte verstehen, die Ordnungen meines Vaters sind gute Ordnungen. Sie sind aus Liebe geboren. Sie sind aus dem Bedürfnis geboren, uns Menschen zu schützen, uns zu bewahren vor den Abgründen des Bösen. Uns auch zu bewahren vor dem Fallstrick des Teufels, der uns auch als Gläubige in Rebellion, in Murren hineinführen will. Und wir sehen das warnende Beispiel von Israel. die den Segen und die Erlösung und die Befreiung durch Gott und durch Mose erfahren haben. Und sie haben ganz viel von diesem Segen dadurch verspielt, dass sie gemurrt haben, sich aufgelehnt haben und wieder zurück wollten nach Ägypten. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch verstehen, wir haben diesen Geist der Gesetzlosigkeit in uns. Und der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen in der letzten Zeit und die Agape-Liebe in vielen erkalten. Und ich glaube, dass er das von den Gläubigen sagt und nicht von der Welt. Denn die Welt hat gar keine Agape-Liebe. Ja? Die sollten die Gläubigen haben. Und dort, wo ich als Christ anfange, mich gegen Gottes Ordnungen aufzulehnen, da erkaltet die Liebe zu meinem Herrn. Oder? Ich habe das schon manches Mal erwähnt, aber es ist einfach eine Tatsache, dass der Herr Jesus selber voller Gnade und Liebe in Johannes 14 eben genau die Liebe zu ihm an den Gehorsam gegenüber seinen Geboten koppelt. Ja? Und das ist etwas, was in den modernen Lehren der Gesetzlosigkeit und Gesetzesfreiheit manchmal einfach nicht so richtig verstanden und erkannt wird. Ja? Johannes 14, Vers 21, und ich denke, das sind ganz direkte Verbindung zu dem, was in Psalm 119 steht. Wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das ist das Wort, das ihr hört, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Ja? Also in diesem Sinn, wohl den, Glückseligkeit denen, die kein Unrecht tun, die nicht die Gebote Gottes beiseite lassen und brechen, sondern die sie befolgen, nicht aus gesetzlichem Zwang, nicht aus knechtischer Haltung, sondern aus Dankbarkeit und Liebe. Was haben wir für einen gütigen Vater, der uns bewahren will vor dem Bösen, der uns den Weg des Guten zeigen will und der auch geduldig ist und gnädig und barmherzig, wenn wir immer wieder darin versagen. Ja? Wir haben die Gnade Gottes, die uns unsere Übertretung vergibt. Aber wenn wir uns verleiten lassen würden, bewusst Unrecht zu tun, bewusst die Gebote Gottes zu übertreten, dann haben wir auch einen Gott, der züchtigt. Und dann haben wir ein Problem, wie man so modern sagt. Dann haben wir Nöte. Und vielleicht verstehen wir gar nicht, woher die Nöte kommen, dass sie von unserer großen Gesetzesfreiheit vielleicht kommen, von der Freiheit, die wir uns für unser Fleisch lassen, von dem Ungehorsam, den wir in unserem Leben dulden. Aber genau das ist etwas, was hier gezeigt wird, dass der Segen Gottes mit unserem Gehorsam und unserem Glauben zusammenhängt. Vers 4, du hast deine Befehle gegeben, damit man sie eifrig befolge. Ja. Was sind die Gebote Gottes für uns? Sind sie irgendwelche lästigen Anweisungen, die uns einengen würden? Sind sie vielleicht einfach nur Hinweise, die Gott mal so gibt und wir können sie entweder befolgen oder können es auch lassen, so wie es uns passt? Ist die Frage, wie sehen wir denn Gott? Wenn Gott uns etwas gebietet, dann werden wir auch gehorchen. Ja, es gibt ja auch bei den Kindern die Erfahrung, es gibt Lehrer, die sind sehr tolerant, die versuchen so als Kumpel und beste Freunde der Schüler aufzutreten. Ja. Und wenn die irgendwas sagen, dann machen die manchmal die deprimierende Erfahrung, dass die Schüler überhaupt nicht gehorchen, sondern denen auf der Nase rumtanzen. Ja? Aber wenn es einen Lehrer gibt, der wirklich Autorität hat und der auch Konsequenzen folgen lässt, wenn sein Wort übertreten wird, dann haben selbst manchmal recht freche Schüler meistens doch Respekt. Ja? Und das ist die Frage, wie sehen wir Gott? Ist er der heilige Gott, der höchste Autorität ist und der sie völlig zu Recht beanspruchen kann? Dann kann ich die Anweisungen, die Gott gibt, die Befehle, nicht einfach missachten. Ja? Heute haben wir ja keine Armee mehr. Ich war auch nie in der Armee. Ja? Aber dort ist zum Beispiel so eine soziale Umgebung, wo man noch relativ lernt, Befehle tatsächlich zu respektieren. Ja? Weil dort tatsächlich auch ganz unangenehme Folgen kommen, wenn jemand einen Befehl verweigert oder missachtet. Ja? Aber in unserer normalen, permissiven Gesellschaft, da ist das alles nicht so schlimm. Ja, jeder übertritt ja die Gebote und dann ist das alles nur eine halb so schlimme Sache. Aber bei Gott, es ist doch deutlich, wenn Gott uns etwas sagt und wir missachten das, dann missachten wir seine Person. Wollen wir das wirklich? Ja? Uns ist die Ehrfurcht vor Gott, denke ich, ein Stück weit in dieser ganzen antiautoritären gesellschaftlichen Prägung verloren gegangen. Ja? Dass wir wirklich auch ernstlich wissen, wenn Gott mir etwas gebietet, dann will ich doch alles tun, um dieses Gebot umzusetzen, es zu verstehen und aber es auch umzusetzen. Und zwar eifrig. Ja? Und das ist ja interessant, wenn wir jetzt nochmal 2. Petrus 2 im Neuen Testament anschauen, was den Eifer angeht. 2. Petrus 1. Da finden wir diese sehr beherzigenswerte Anweisung für unser geistliches Leben. In Vers 3 wird die Gnade Gottes betont, da heißt es, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, müssen uns nichts erarbeiten, nichts durch Werke verdienen. Gottes Gnade ist uns geschenkt, die Vergebung ist uns geschenkt, die Gemeinschaft mit Christus ist uns geschenkt, wenn wir Buße getan haben und an den Herrn Jesus geglaubt haben. Und damit haben wir auch Zugang zu der ganzen herrlichen, göttlichen Kraft, die der Herr Jesus uns darreicht. Und diese göttliche Kraft schenkt uns alles, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. In Christus haben wir alles. Das ist die eine Seite. Und dann kommt aber das andere eben. Vers 5. Weil Gott uns das alles gegeben hat, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Ja? Damit man sie eifrig befolge. Was heißt Eifer? Eifer heißt, dass ich aus der Liebesbeziehung zu Gott, aus der Dankbarkeit für die Begnadigung, aus dem Bewusstsein, was für eine herrliche Person mein himmlischer Vater ist, dass ich da mit Energie und Kraft gehorsam bin und nicht nur halbherzig. Auch da wieder, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist die Kindererziehung da immer eine ganz interessante Illustration, auch für unsere eigene Haltung als Kinder Gottes. Ja? Wenn wir unseren Kindern manchmal sagen, machst du bitte mal den Küchendienst oder räum mal bitte das Wohnzimmer auf, dann sehen wir manchmal, tja, genau das Gegenteil von Eifer, oder? Kennen wir das? Ach ja, ach, jetzt muss ich erst noch das machen und das machen und dann mache ich das vielleicht schon. Ist das Eifer? Nicht wirklich. Ja, ja oh, der andere, der hat doch noch gar nicht. Warum muss ich jetzt gerade wieder? Ist das Eifer? Nicht wirklich. Ja? Wir haben ganz viele Ausreden, wenn es um Gehorsam geht. Wir haben ganz viele Ausreden, wenn es um Dienst geht, weil eigentlich dienen wir am liebsten uns selber und unseren großen, dicken Bedürfnissen. Und alles andere kommt erst weit hinten her. Ja? Das ist nicht Eifer. Ja? Sondern Eifer ist, dass ich sehe, wenn dieser herrliche, große Gott mir etwas sagt, dann lasse ich all mein eigenes da hinten stehen und dann setze ich meine ganze Kraft da rein, diesem Gott wohl zu gefallen und ihm zu gehorchen. Ja? Und es geschieht aus der Beziehung zu Gott raus. Es geschieht aus der Gnade raus, nicht aus Gesetz. Ja? Wir sind zwar, der Psalm 119 ist unter der Zeit des Alten Bundes in gewisser Weise geschrieben, aber er ist ein Psalm, der sich absolut auf den neutestamentlichen Gläubigen anwenden lässt, wie auch zum Beispiel die Sprüche. Ja, wir müssen das nur richtig verstehen. Also unter der Gnade sind wir nicht frei vom Gehorsam, sondern wir sind befähigt zum Gehorsam durch das Auferstehungsleben des Herrn Jesus, das in uns ist. Ja, und das ist eben wichtig, weil es gibt auch eine christliche Form von Gesetzlosigkeit und die bezeichnet sich zunächst mal als Gesetzesfreiheit und das ist ja auch eine Wahrheit. Wir sind nicht unter dem mosaischen Gesetz. Ja? Unser Leben hängt nicht davon ab, dass wir die Gebote Gottes halten, sondern wir sind Begnadigte. Aber die andere Seite wird dabei übersehen, dass eben die Gnade uns dahin führt, dass wir in der Kraft des Herrn Jesus die Gebote Gottes halten. Dass wir sind daran gebunden. Das ist unser geistliches Leben, ist ein Leben im Glaubensgehorsam. Und wenn man das so übersieht und einfach nur sagt, ja, wir müssen ja das alles gar nicht halten, was im Neuen Testament steht, wir sind ja unter der Gnade, dann habe ich die Gnade grundlegend missverstanden. Ja? Sondern der Herr Jesus hat uns tatsächlich Gebote gegeben, und zwar viele Hunderte. Ja, wenn wir den Epheserbrief lesen, zweite Hälfte, ich weiß gar nicht ganz genau, wie viele Gebote da stehen, aber es sind bestimmt 40. Ja? Legt die Lüge ab. Ja? Aus eurem Mund komme kein verdorbenes Wort. Ja? Ertragt einander, ist auch ein Gebot. Vergebt einander, ist auch ein Gebot. Ja? Und so geht es weiter. Und was sind es? Düstere, verfinsterte Lebensregeln, mit denen Gott uns einschränken will? Ganz gewiss nicht. Ja. Sondern es ist einfach das, dass Gott möchte, dass wir glücklich sind, dass wir seinen Willen tun, und in der Erfüllung seines Willens gewinnt das Kind Gottes Lebenserfüllung, Frieden, Freude und Kraft. Kann ich nur bestätigen. Das ist so. Also ich darf sagen, so erlebe ich es auch. Und ich glaube, das können die allermeisten von uns auch so sagen. Ja? Das ist ein Zustand des Gesegnetseins, ein Zustand der Glücklichkeit. Das ist kein gedrücktes, sklavisches Dasein, wo wir murrend und seufzend irgendwelche Gebote halten. Ja, wenn das so ist, dann bist du gar nicht wirklich unter der Gnade. Dann stimmt was nicht in der Beziehung zum Herrn. Ja, weil wir sind nicht Knechte, sondern Kinder. Aber als Kinder sind wir Sklaven. Ja, Paulus ist, denke ich, derjenige, der bestimmt unter den Menschen die Gotteskindschaft und die Gnade am tiefsten erfasst hat. Aber er bezeichnet sich fast überall als Sklave Jesu Christi, als einer, der leibeigen ist, der gebunden ist im Gehorsam. Er sagt, ich bin nicht unter dem mosaischen Gesetz, aber ich bin Christus gesetzmäßig unterworfen. Und diese Beziehung, glaube ich, finden wir im Psalm 119 alttestamentlich vorgeschattet. Ja? Es ist ein Segen, wenn wir die Gebote Gottes halten. Vers 5, O dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Ja? Unsere Wege. Wir gehen oft eigene Wege. In den Sprüchen heißt es, der Weg eines Menschen erscheint ihm richtig, aber der Herr prüft die Herzen. Ja? Wir täuschen uns manchmal über unsere Wege. Sind es wirklich Gottes Wege oder eigene Wege? Ja? Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen eigenen Weg. Ja? Das ist der Weg des Sünders. Und wenn wir bekehrt sind, dann schauen wir auf den Weg, den Gott uns lehrt. Und wir wissen, das ist der Weg der Freude und des Friedens. Und dann werden wir unsere Wege ausrichten auf den Herrn Jesus und sein Wort. Und was ist die Folge? Es ist auf jeden Fall Segen. Es ist auf jeden Fall, dass es uns gut gehen darf, auch wenn wir Leiden und Schwierigkeiten und Bedrängnisse dabei haben. Das gehört zu den Wegen Gottes auch dazu. Aber wir sind Gesegnete. Vers 6, dann werde ich nicht zu Schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Muss man das wirklich? Eigentlich reicht es doch, wenn wir ein paar wichtige Gebote halten. Und jeder kann doch selber definieren, was ein wichtiges Gebot ist. Und die anderen, die können wir doch gut unter den Tisch fallen lassen. Wir sind doch begnadigt, oder? Ich weiß nicht. Hier steht, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ja? Ich glaube, dass das ganz sicher auch etwas ist. Das können wir gar nie in der Perfektion umsetzen und ausleben. Aber wenn wir nicht dieses Verlangen im Herzen haben, wirklich jedes Gebot unseres Gottes zu halten, dann stimmt was nicht mit unserer geistlichen Einstellung. Dann dürfen wir uns auch nicht beklagen, wenn wir vielleicht in manchem zu Schanden werden. Das heißt, dass wir beschämt sind, dass wir nicht erleben, dass Gott seine Verheißung in unserem Leben erfüllt, sondern schmerzliche Nöte in unserem Leben haben. Ja? Und das können wir zum Teil vermeiden, wenn wir wirklich auf alle Gebote des Herrn achten. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmung deiner Gerechtigkeit lerne. Wie gesagt, das ist auch so ein Punkt. Die Bibel sagt uns zuallererst mal, glaube dem Wort und gehorche dem Wort. Wir verstehen vielleicht noch nicht alles, aber wir dürfen auch Geboten gehorchen, die wir nicht völlig verstanden haben. Umgekehrt ist es genauso, dass wir eigentlich erst richtig anfangen zu verstehen, wenn wir anfangen zu gehorchen. Glaube ich. Ja? Und dann beginnt ein Prozess und der wird hier beschrieben. Ich darf die Bestimmungen der Gerechtigkeit Gottes lernen. Das heißt, in der Beziehung zum Herrn, im Laufe meines Lebens, das kann ich für mich wirklich sagen, lerne ich immer mehr, wie gut und weise und gerecht die Gebote Gottes sind. Ja? Ich denke mir das manchmal auch, die Gebote Gottes jetzt zum Beispiel in Bezug auf Ehescheidung, in Bezug auf Hurerei, voreheliche Beziehungen. Ja? Je länger man im Leben Dinge beobachtet, desto mehr sieht man, wie gut und weise diese Gebote sind und was sich die Menschen alles für Leid einhandeln, indem sie diese Gebote missachten. Ja? Man sieht dann, ja, Selbstmorde, dass ein Mann eine Frau totschlägt oder quält und alles Mögliche, was da rauskommt, dass zum Beispiel einfach Gottes Eheordnung missachtet wird. Ja? Dass entweder die Menschen einfach ohne Ehe verschiedenste Beziehungen eingehen und wieder abbrechen, dann ist plötzlich jemand so eifersüchtig, dass er eine Freundin, mit der er bloß zusammengelebt hat, totschlägt, weil sie jetzt plötzlich mit einem anderen geht. Ja? Oder dass Kinder in solche Not kommen, wenn Scheidungen sind und so weiter. Da merkt man, ja, Gott hat es doch gut gemeint. Es ist doch keine Einengung, dass er diese lebenslange treue Beziehung uns vorstellt, die Ehe, sondern das ist Gottes Güte. Und je länger man lebt und mit Gott lebt, desto mehr versteht man, wie gut die Gebote Gottes sind. Sie sind zu unserem Besten. Sie sind nicht etwas, was uns einengt. Und das lerne ich, indem ich sie auslebe. Und dann werde ich immer mehr dankbar für Gottes Gebote. Ja? Ich darf ihm danken mit aufrichtigem Herzen, weil ich die Bestimmung seiner Gerechtigkeit gelernt habe. Deine Anweisungen will ich halten. Verlass mich niemals. Gehorsam ist zunächst mal einfach eine Willensentscheidung. Ja? Es kann sein, ich habe wirklich Mühe mit dem ein oder anderen Gebot, mit den Wegen Gottes, aber das Allerwichtigste ist, dass ich bereit bin zu gehorchen. Wenn ich das bin, dann darf ich den Herrn auch bitten, Herr, wirke du in mir die Bereitschaft, das Wollen und das Vollbringen. Ja? Das tut Gott so gerne. Aber wenn ich gar nicht bereit bin zu gehorchen, dann blockiere ich den Herrn mit seinem Segen. Ja, dann geht's nicht weiter, bis ich nachgebe und mich beuge und den Gehorsamsweg wirklich auch mit dem Herrn gehe. Vers 9. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Ja, gerade junge Menschen sind oft hin und her gerissen in der heutigen Zeit. Sie leben in einer Zeit, in der die Welt total den eigenen Lüsten und Begierden lebt. Und auf der anderen Seite als junger Christ weiß man, ich möchte dem Herrn nachfolgen, ich möchte das Gebot Gottes halten. Und das führt in mancherlei Zerreißproben. Ja? Und das ist gerade in der heutigen Zeit besonders schwer für junge Menschen. Da müssen wir auch wirklich Verständnis haben und auch für sie beten, diesen Weg Gottes, diesen schmalen Weg zu gehen. Aber die Hilfe ist nicht, dass man den jungen Menschen sagt, ey, der breite Weg führt auch in den Himmel, mach's einfach locker, halte die Gebote gar nicht, du kannst ruhig ein bisschen hin und her drüber raustreten, Gott macht den Weg für dich breiter. Stimmt es? Das stimmt nicht. Ja, es gibt nur einen Weg, der in den Himmel führt und den bezeichnet der Herr Jesus als schmal. Ja? Und das ist diese Gefahr, das ist diese Verführung, die heute auch junge Menschen erleben, dass man einfach sagt, ey, Gott ist barmherzig und gnädig, er ist dein Kumpel, bei ihm kannst du ruhig alles Mögliche krumme machen, ist nicht so wild, ja, passt schon. Das ist nicht die Botschaft, die von Gott kommt, ja, sondern etwas anderes sagt uns die Bibel hier. Ein junger Mensch kann seinen Weg unsträflich gehen, also auch wieder mit diesem Vorbehalt, nicht perfekt, makellos, ohne jede Sünde, ohne jedes Straucheln, sondern so, dass er bei seinem Straucheln immer wieder sich beugt, bekennt, die Sünde ablegt und Vergebung empfängt und weitergeht. Ja? So können wir den Weg unsträflich gehen. Anders können wir das nicht. Aber das geht, wenn wir ihn oder wenn wir uns selber bewahren nach dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat eine bewahrende Kraft. Die erfahren wir aber auch nur, wenn wir ihm gehorchen. Die erfahren wir nicht, wenn wir das Wort bloß im Mund führen und anders leben. Tut mir leid, da ist keine Bewahrung drin. Ja? Da ist unter Umständen sogar ein Gericht drin, wenn wir das zu weit treiben. Ja? Wir können mit Gott nicht Schindluder treiben und nicht Spiele spielen. Ja? Aber wenn wir das Wort Gottes verinnerlichen, dann hat es eine bewahrende Kraft. Das lesen wir zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 20. Ja? In dieser Abschiedsrede des Apostels Paulus vor den Ältesten in Ephesus. Dort heißt es, und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Also, das Wort Gottes baut uns auf, dass wir wirklich auch geistlich wachsen können und geistlich die Kraft haben, den Weg durchzuhalten bis zum Ende, bis zum Ziel. Das Wort Gottes bewahrt uns vor Bösem, es bewahrt uns vor Sünden, es bewahrt uns davor, abzudriften von dem Herrn. Und das ist ja der Punkt, in dem Moment, wo wir eine innige und ungetrübte Beziehung mit dem Herrn Jesus haben, da werden wir auch von ihm getragen. Da ist er eine unsichtbare Schutzmauer um uns herum. Der Herr ist mein Schild, sagt David. Ja? Der Herr ist meine Burg. Wir haben das im Psalm 18 vor einiger Zeit betrachtet. Ja? Das ist dann der Fall, wenn wir in dieser Beziehung zu ihm bleiben, wenn wir nach seinem Wort leben. Und wir dürfen wachsam sein und einfach sagen, das, was das Wort, wovor es mich warnt, da will ich mich auch warnen lassen und davor mich zurückhalten. Und auf der anderen Seite will ich das tun, was das Wort mir sagt, nach Kräften, mit all meiner Schwachheit. Und dann werde ich die Bewahrung des Herrn Jesus erfahren. Vers 10, von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ja? Also wenn wir diesen Weg des Gehorsams gehen wollen, dann erleben wir unser Fleisch erstmal richtig. Ja? Wir erleben unser Fleisch gar nicht so ganz, wenn wir sowieso locker und nur halb gehorsam sind. Sondern in dem Maß, wo wir es ernst meinen, da wird uns plötzlich der eigene Widerstand in unserem Herzen so richtig bewusst. Das ist euch auch schon mal so gegangen. Ja? Da merken wir erstmal, was für Rebellen wir von Natur aus sind. Und dann führt uns das ins Gebet. Von ganzem Herzen suche ich dich. Und wisst ihr, das ist doch diese Verheißung, dass der Herr Jesus gesagt hat, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, so will ich mich von euch finden lassen. Ja? Das ist doch kostbar. Wisst ihr, wir denken manchmal, ja, wenn wir jetzt die Gebote so ernst nehmen, dann geht's mir schlecht. Dann fühle ich mich schlecht. Ich fühle mich viel besser, wenn ich ein bisschen lockerer lebe. Aber es ist klar, dass dieser Weg des Gehorsams unser Eigenleben zerbricht. Dass es uns ins Licht Gottes stellt und wir überhaupt erst mal merken, was in uns drin ist, und das verbreitet uns keine guten Gefühle, das ist ganz klar. Aber dieser Zerbruch, den brauchen wir, damit wir merken, ich brauche den Herrn. Jeden Tag, ich brauche seine Gnade, seine Kraft, sonst komme ich überhaupt nicht weiter auf diesem Weg. Ja? Diesen schmalen Weg kann wirklich nur der gehen, der in Christus ist und der diese Auferstehungskraft des Herrn Jesus hat und der immer wieder in den verschiedenen Situationen sich im Gebet an den Herrn wendet. Ja, und das finden wir immer wieder im Psalm 119, diese Gebete. Der Vers 10 war eines davon. Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das ist also nochmal eine Erweiterung zu dem Vers 9. Ja? Wisst ihr, wir können das Wort Gottes in unserem Herzen ersticken, verdrängen, einfach drüber gehen, über die roten Linien, die da geschrieben stehen. Und dann sündigen wir gegen den Herrn. Dann macht uns das vielleicht zum Schluss gar nicht mehr so viel aus. Aber wenn wir das Wort Gottes immer wieder auch in einem betenden Herzen aufnehmen, dann gibt es uns Zeugnis. Oder? Dann werden wir daran erinnert, wenn wir in Gefahr sind zu sündigen, dass wir merken, nein, der Herr Jesus lehrt uns was anderes. Er zeigt uns einen anderen Weg. Und je mehr wir auch mit dem Wort Gottes uns betend beschäftigen, desto mehr wird dieses Wort in unserem Herzen uns Wegweisung geben, uns mahnen, uns den Weg auch zeigen, den Willen Gottes offenbaren, damit wir diesen Willen auch tun können. Vers 12, gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisung. Ja, wir brauchen diese göttliche Belehrung. Ja. Und es ist auch wichtig, dass wir verstehen, manches im Wort Gottes ist nicht so einfach. Manches lässt sich nicht sofort erschließen. Manches demütigt uns und bringt uns auf die Knie, sodass wir wirklich merken, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche die Belehrung durch den Herrn, damit ich dieses wunderbare Wort besser verstehe und dahin eindringen kann. Und es ist wichtig, dass wir wissen, auch als Kinder Gottes, der Herr sagt, so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch sind meine Gedanken über euren Gedanken. Ja? Und das müssen wir dann auch wirklich im Gebet dem Herrn bringen, dass er uns seine Anweisungen lehrt. Und dann können wir auch Zeugnis geben. Vers 13 heißt es, mit meinen Lippen verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes. Also wenn ich sie selber auslebe, wenn ich mich habe belehren lassen vom Herrn, dann kann ich sie auch weitergeben. Verkündigen, sei es den Menschen, den Ungläubigen oder sei es auch in der Gemeinde. Ja. Wir brauchen Belehrung und Gehorsam und ein Leben mit dem Herrn, damit wir auch in der Lage sind, das Wort Gottes zu verkündigen und da einen Dienst am Wort zu tun. Vers 14, ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Freuen wir uns auch? Freuen wir uns an dem Weg, den der Herr Jesus uns weist? Merken wir, wie herrlich dieser Weg eigentlich ist? Wie schön es ist, im Glauben zu wandeln mit dem Herrn, mitten in einer Welt, die den Herrn verwirft und ablehnt, die ihn verspottet, dass es auch herrlich sein kann, Spott und Schmach zu tragen. Die Bibel sagt uns das. 1. Petrus 4, ja. Wenn wir Schmach tragen, dann ruht der Geist der Herrlichkeit auf uns. Wenn wir es in der richtigen Haltung tun. Ja. Wir dürfen uns freuen über den Weg der Bibel, über den Weg der Nachfolge, über den Weg der Selbstverleugnung. Wenn ich erkannt habe, was für ein verkehrtes, verdorbenes Wesen mein Fleisch ist, dann verleugne ich mich gerne selber. Dann will ich das in den Tod geben. Dann will ich gar nicht, dass dieses Fleisch immer noch rauskommt und meinen Wandel beschmutzt. Ja, dann kann ich auch diese Dinge wie Verleugnung, Selbstverleugnung, sein Kreuz auf sich nehmen. Freu dich bejahen. Das ist ein wunderbarer Weg, den der Herr Jesus uns da führt. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich denke, das ist auch wichtig. Der Feind versucht uns wirklich die Zeit zum Nachsinnen zu rauben. Ja? Wir müssen uns bewusst Zeit nehmen für das Wort Gottes, dass wir darüber auch nachsinnen können, dass wir tiefer eindringen. Das ist schon mal gut, wenn wir unsere tägliche Bibellese schaffen. Ja? Das ist schon manchmal ein Kampf. Und das ist klar. Aber wenn wir wachsen wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns auch Zeit nehmen, zum Beispiel zum Bibelstudium, zum Vergleichen verschiedener Bibelworte, dass wir mal vertieft nachdenken können über diese wunderbaren Worte Gottes, die uns so viel zu sagen haben, mit denen wir nie zu Ende kommen. Ja, auch wenn ein Gläubiger 50 Jahre die Bibel liest, er wird nie zu Ende kommen, wird den Reichtum von Gottes Wort nicht annähernd ausschöpfen. Ja? Und wenn wir das wissen, dann wissen wir, es lohnt sich zu graben, zu sinnen, sich Zeit zu nehmen über dem Wort Gottes, auch mal über ein einzelnes Bibelwort länger nachzudenken oder mal verschiedene Worte miteinander zu vergleichen. Ja? Das ist auch wichtig und das ist ein großer Segen, wenn wir das beachten. Wir wollen auf die Pfade Gottes achten. Ja? Gott hat auch bestimmte Grundsätze. Ja. Er hat den Kindern Israels seine Wunder geoffenbart und Mose seine Wege. Ja, das ist auch so eine Sache, das ist, denke ich, auch wichtig, dass wir lernen, im Lauf der geistlichen Entwicklung die Wege Gottes immer tiefer zu verstehen. Vers 16, ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Ja, woran haben wir
Lust.
Ja, also meistens ist es so, dass der Feind uns versucht, über alle möglichen Ablenkungen, Vergnügungen dahin zu bringen, dass wir Spaß haben und Lust an irgendwelchen irdischen Dingen. Das können harmlose Mätzchen sein, die ablenkend sind. Das können aber auch manchmal schmutzige und ungute Dinge sein, die eigentlich das Ungöttliche in unserem Leben stärken. Ja? Was machen wir mit unserer Freizeit? Suchen wir die Freude am Herrn und die Lust an seinen Geboten oder Spaß, Fun in allen möglichen weltlichen Beschäftigungen? Ja? Derjenige ist gesegnet, der Freude hat dran, den Herrn Jesus tiefer kennenzulernen. Der Freude dran hat, sich mit dem Herrn zu beschäftigen, statt mit den Dingen dieser Welt. Der ausgerichtet ist auf das Wort Gottes und seine Lust an den Anweisungen des Herrn hat. Darauf liegt ein großer Segen. Und das ist auch der Punkt, wo wir wachsen können. Wenn wir nur so gerade widerwillig unsere Routine-Bibellese abspulen, das ist besser als nichts, 100%. Aber wachsen ist schwierig, wenn man das so macht. Ja? Aber wenn wir erkennen, welche Schätze und welche Kostbarkeiten das Wort Gottes für uns bereit hat, dann dürfen wir wirklich auch Lust an seinen Anweisungen haben. Dein Wort vergesse ich nicht. Das sind ziemlich vergessliche Leute. Leider muss ich das von mir selber auch immer mehr erkennen und bekennen, dass ich in vielem vergesslich bin. Aber wenn wir auch vielleicht zeitliche Dinge vergessen, wir sollten das Wort Gottes nicht vergessen. Ja? Es sollte uns eingeprägt bleiben. Es sollte uns vor Augen stehen und vor dem Herzen stehen. Dann wird es uns auch innerlich leiten und stärken können. Und das ist, denke ich, auch gut. Ja, kann es auswendig zu lernen, aber sonst auch sich immer wieder dran zu erinnern. Ja? Wenn man sagt, ach, den Epheserbrief habe ich vor 2 Jahren schon mal gelesen, brauche ich eigentlich nicht nochmal lesen. Ja. Ich glaube, da vergessen wir dann vieles. Ja. Manche Dinge müssen wir immer wieder lesen. Ja. Der Petrus sagt im 2. Petrusbrief, es ist mir nicht zu schade, euch immer wieder dasselbe zu schreiben und euch immer wieder zu erinnern. Weil wir sind nämlich vergessliche Leute. Und das, was wir tun sollten, ist, dass wir auch immer wieder, zum Beispiel gerade die Apostelbriefe, besonders wichtige Abschnitte der Bibel immer wieder lesen, ja, und uns wieder daran erinnern, was uns unser wunderbarer Gott zu sagen hat. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Das Wort Gottes ist eine Quelle von Segnungen, eine Quelle von Trost, von Ermutigung, von Hilfe, von Rat und Weisheit. Das Wort Gottes kann uns wirklich stärken, wenn wir angeschlagen und müde und mutlos geworden sind. Wenn wir in der richtigen Herzenshaltung sind, dann entfaltet das Wort Gottes seine Schätze und seinen Reichtum immer auch zu dem Moment und in der Weise, wie wir es brauchen. Ja? Und das ist die Segnung dessen, der wirklich sich mit dem Wort Gottes tiefer auseinandersetzt und beschäftigt und der von Herzen bestrebt ist, es gehorsam auszuleben. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen was rüberbringen können von dieser Herrlichkeit des Wortes und von der Herrlichkeit eines Weges eines Gläubigen, der das Wort Gottes von Herzen befolgen will und der es liebt. Ich hoffe das. Auch ich selber bin da noch weit davon entfernt, so diese Tiefen und diese Fülle des Wortes irgendwie ausschöpfen zu können. Aber ich will ein Lernender sein. Ich will darin wachsen. Und ich denke, dieser Psalm macht uns Mut, dass wir alle mehr und mehr wachsen in der Erkenntnis unseres wunderbaren Herrn Jesus und seines Wortes, das er uns gegeben hat. Amen.